Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria, Ihre christliche Stimme heute in der Spiritualität. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Am 29. Juni, da feiert die Kirche das Hochfest der Apostelfürsten Peter und Paul. Ja, und das sind ja auch die Stadtpatrone Roms. Und ohne die unermüdliche Missionstätigkeit des Apostel Paulus gäbe es die Kirche heute so nicht. Oder muss man besser sagen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes hätte es keinen glühenden Missionsprediger und kein lebendiges Zeugnis für Jesu Christi gegeben. Denn, wie wir wissen, hat Paulus die Christen vor seinem Bekehrungserlebnis brutal verfolgt. Genauso Petrus. Ja, der war auch nicht einfach nur heilig, der war auch irgendwie ein ganz normaler Mensch, der Jesus im entscheidenden Moment seiner Festnahme dreimal verleugnet, bevor Jesus ihm das oberste Hirtenamt der Kirche anvertraut. Und das klingt ja im Evangelium heute so, da sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und so hat auch einst Papst Benedikt anlässlich des Hochfestes der Apostelfürsten festgestellt. Die Kirche ist nicht von sich aus heilig. Sie besteht in der Tat aus Sündern. Das wissen wir und sehen wir alle. Sie wird jedoch stets erneuert durch die reinigende Liebe Christi. Ja, was das bedeutet heute, das wollen wir ein bisschen beleuchten. Dazu darf ich begrüßen Pater Hubertus Freiberg. Er ist mir jetzt zugeschaltet aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch. Da begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich.
Grüß Gott, Frau Engert. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Ich freue mich, mit Ihnen zusammen diese Stunde zu verbringen.
Sie sind geistlicher Rektor des Hauses Regina Pazis und das schaut auch schon auf eine bewegte Geschichte zurück. Sie feiern am Samstag, jetzt den 1. Juli, ein 20-jähriges Bestehen, ein Jubiläum. Das heißt, Pater Hubertus, muss man nicht unbedingt in die Ferne schweifen, gerade jetzt in der Urlaubszeit, um einen vielleicht besonderen Wallfahrtsort oder Gnadenort aufzusuchen? Kann man das eigentlich auch bei Ihnen finden, einen Ort heilender Begegnung, wie Sie sagen?
Ja, wir feiern in der Tat diese 20 Jahre, dass der Herr Unglaubliches gewirkt hat und wollen am Samstag eben dieses Dank- und Lobpreisfest feiern und laden alle herzlich ein, damit zu feiern. 10.30 Uhr ist der Weihbischof Karra mit uns, den Gottesdienst im Freien und dann den Tag über. Und da sollen eben auch die Begegnungen Zeugnis geben dafür, dass der Herr wirklich heilend ist und lebendig ist und gegenwärtig ist und dass vieles geschieht. Wir haben ja eine Reliquie auch des heiligen Johannes Paul und des seligen Carlo Acutis hier. Und so kommen Menschen auch zu uns, die auch ihre Ferien. Jetzt haben wir gerade auch wieder einige, die ihre Radlferien machen, aber eben die Anbetung und die Messe hier genießen und die Gebetszeiten und somit ein geistliches Leben erfahren und trotzdem die Schönheit des Allgäus und die eben nicht so steil ist wie in Balderschwang oben bei Radio Horeb Dienstsitz, sondern eben wir sind schon unten in der Fläche, sodass man da ganz gut radeln kann. Und herzliche Einladung auch da, wer mag bei uns da einige Tage oder eine Zeit oder eben auch dieses Fest mit uns zu feiern.
Ja, ein geistliches Leben, ein Ort heilender Begegnung, das spürt man in der offiziellen Amtskirche nicht immer so in diesen Zeiten. Und wir leben ja auch in einer gnadenlosen Bashing-Kultur, in der Menschen, die Fehler machen, gnadenlos verurteilt und auch ja meistens dann als Strafe relativ bald abgesetzt werden. Genauso in der Kirche, und eine Kirche mit so vielen Skandalen, der kehrt man auch lieber den Rücken, so oft der Konsens heute. Gestern wurden ja die aktuellen Zahlen der Kirchenaustritte veröffentlicht und da ist die Tendenz auch steigend. Wie kann man denn nun da das Hochfest der Apostelfürsten Peter und Paul feiern? Oder kommt es sogar vielleicht gerade recht, Pater Hubertus?
Eine gute Frage. Ja, ist das Unverzeihliche verzeihbar? Das ist für mich eine Frage, die mich beschäftigt. Ich muss gestehen, dass ich das natürlich schrecklich finde, diese Zahlen, die ja allerdings in der evangelischen Kirche nicht sehr viel in den letzten Jahren viel weniger sind als bei uns. Daher sind diese Diskussionen um Struktur und Fragen und das Äußere für mich das eine. Und das andere ist natürlich, wenn wir diesen Maßstab auch der Heiligkeit anlegen würden, wie wir es heute häufig an Politiker oder Kirchenmänner und Frauen tun, dann würde so jemand wie der Petrus oder Paulus, wie Sie schon sagten, der eine der Verräter, der andere der Verfolger, überhaupt gar nicht landen können. Also das finde ich auch eine interessante Frage. Und ich muss allerdings gestehen, so ungeschickt, wie wir kirchlich uns gerade im katholischen Bereich auch medial präsentieren und anstellen, wundere ich mich immer, dass eigentlich so wenig Menschen aus der Kirche austreten und nicht viel mehr. Denn die Diskussionen, die in den Gremien und sonst irgendwo geschehen, die sind ja meistens am Leben und am Lebensvollzug und an den Nöten der Menschen und an der Glaubenssehnsucht und der Frage, was ist der Mensch und so weiter, so weit entfernt, dass da jeder wissen kann, die kümmern sich nur um sich und ihre Posten, aber sie kümmern sich nicht um den Auftrag Jesu und sie kümmern sich vor allem nicht um mich. Also daher muss ich gestehen, bin ich auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite verstehe ich jeden oder die meisten, die austreten, die auch Kirche gar nicht kennen, sondern aus den Medien. Und da stellen wir die öffentlichen Verantwortlichen sich wirklich sehr ungeschickt an, um es vorsichtig auszudrücken.
Da scheint es aber doch noch genügend Christen zu geben, die wissen, worum es in der Kirche geht, also um Christus selber als den Mittelpunkt, den sie suchen, den sie auch finden, zum Beispiel auch bei Ihnen im Haus Regina Pazis in Leutkirch, an dem Ort Heilender Begegnung. Und noch einmal hier an dieser Stelle, Sie feiern am Samstag, den 1. Juli, Ihr 20-jähriges Bestehen mit Entschuldigung, mit vielen, ja, spirituellen Angebot, mit einem großen Gottesdienst und mit vielen Möglichkeiten der Begegnung. Ja, wenn wir jetzt heute auf das Hoffest der Apostelfürsten Peter und Paul schauen, dann wollen wir nicht nur in die Vergangenheit gehen, dann wollen wir auch weiter bei der Situation der Kirche und ein bisschen der Aktualität bleiben, wenn Sie uns jetzt gleich da mit hineinnehmen und mit der Frage auch, was diese beiden großen Apostel, die ja eben auch ganz normale Menschen waren, aber inspiriert vom Heiligen Geist, geführt, geleitet, was die uns heute noch zu sagen haben. Da darf ich Sie um Ihre Gedanken bitten.
Sehr gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon auch diesen Film The Chosen gesehen oder diese Episoden. Und da wird ja sehr schön dargestellt, wie menschlich und wie fehlbar und wie elend sich die Apostel auch fühlen und wissen. Das finde ich sehr hilfreich. Wir tun häufig die Apostel, besonders wie viele andere Heiligen, auch auf ein Podest stellen und erwarten, sie sind 100% clean und 100% fehlerlos. Nachdem aber kein Mensch außer Jesus Christus und der Mutter Gottes fehlerlos sind oder sündenlos, ist das ein hoher Anspruch, den wir haben. Ich möchte gerne noch ein Beispiel machen, warum ich glaube, dass wir diese Austritte in weiten Teilen selbst verschulden. Möchte ich zwei Aspekte machen, und zwar das eine ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie hören, da gibt es ein Restaurant, das ist wirklich wunderbar und Sie kommen dorthin und Sie sehen, es sind lauter Angestellte beschäftigt, dieses Restaurant stylisch gut aufzumotzen. Sie beschäftigen sich nur mit der Einrichtung, mit dem Interieur und paar machen Musik und feilen an der Musik rum und manche an der Dekoration. Und sie kommen in dieses Lokal und stellen fest, es gibt weder etwas zu trinken, noch etwas zu essen, keine Nahrung und es kümmert sich niemand um sie. Da werden sie vielleicht eine Zeit lang in diesem Lokal stehen, aber irgendwann sagen, also das ist mir doch zu blöde, dort, wo ich nicht genährt werde, da will ich auch nicht Restaurant drüber stehen haben und deswegen gehe ich da wieder. Und dieses Bild hilft mir auch zu verstehen, warum so viele Menschen die Kirche verlassen, weil sie so wenig erleben, dass die wesentlichen Nöte der Menschen thematisiert sind. Ja? Also die Frage des Lebens, die Frage, wie gehe ich mit meinem Leben um, und des Sterbens, der Abtreibung, all dieser Sachen, da erleben wir, dass wir in diesen synodalen Bewegungen, und wenn man das Zentralkomitee hört, dann hat man ja den Eindruck, dass das Zentralkomitee jetzt weiß, was richtig ist und dass alle anderen falsch liegen und man das jetzt durchdrücken muss. Aber es wird nicht auf die Menschen vor Ort, hier im Dorf, bei Ihnen im Dorf, bei Ihnen im Städtchen geachtet. Das ist so der eine Aspekt, wie wir ungeschickt handeln, indem wir eben nicht Nahrung verteilen in der Katechese, im Religionsunterricht, wie wir Eltern befähigen, den Glauben an ihre Kinder weiterzugeben, wie wir Ehepaare, Junge befähigen, christlich miteinander umzugehen als Ehepaar. Um somit einfach prägend zu sein. Also da gibt es viele Baustellen, die da sind. Und da glaube ich, dass wir eben das doch selbst verschulden. Das andere ist, ich hatte zum einen Beispiel einen jungen Flüchtling, der aus einer entfernteren Gemeinde von uns hier kam. Und der wurde bei uns im Alpha-Kurs, ist der schon glaubend aus Afrika geflohen, aber noch nicht getauft. Und ist dann hier bei uns getauft worden. Es haben sich hier einige um ihn gekümmert, aber er ist dann eben weggezogen in diese weitere Gemeinde. Und ich habe versucht, über die pastoralen Mitarbeiter eine Familie oder jemand zu finden, zu dem dieser Flüchtling öfters mal kommen könnte, um einfach zu schauen, wie lebt man als Christ, wie betet man, wie feiere ich Weihnachten, was mache ich am Sonntag, gibt es Namenstag. Also so ganz normale Vollzüge des Christseins. Und die ganze Gemeinde, bis auch hin zum Pastoralmitarbeiter, sagten, das können wir leider nicht machen. Und so glaube ich, dass unsere Gemeinden auch in der Gefahr sind, mehr Verschönerungsverein oder Heimatverein zu sein, als Städten, an denen der Glaube gelebt wird, an dem man sehen kann, aha, da sind Leute, die glauben. Und im Katechismus, und da möchte ich gerne heute jetzt auf Peter und Paul gehen, weil der heilige Paulus zum Beispiel, der ist ja, kann man sagen, wieder alle Hoffnung, wieder alles Vernünftige losgezogen, um in die Welt zu reisen und den Glauben zu verkünden. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns fehlt, wenn Sie sich überlegen, im synodalen Weg war keine einzige Kommission oder Gruppe dazu da, zu überlegen, wie können wir zum Beispiel die Heilige Schrift den Menschen näher bringen. Wenn 50% in Deutschland nicht mehr sich zu einer christlichen Kirche dazugehörig fühlen, bedeutet das ja auch, dass die Essentials, also die Glaubensgrundlagen, die Heilige Schrift, nicht mehr denen vertraut ist. Und dass es da keine einzige Kommission gibt, auch in der evangelischen Kirche kenne ich keine Programme, die da aufgelegt sind, dass wir jetzt aktiv uns bemühen, dass Menschen die Schrift, den Herrn, den Glauben kennenlernen. Und daher gibt es eben keine Nahrung. Der heilige Paulus, der ist nun losgezogen und hat tatsächlich den Menschen von dem erzählt, was er erlebt hat, wer ihm begegnet ist und ist dann wohl die Schrift kennend, er ist ja Pharisäer, die Schrift kennend, ist er eben dann häufig zu den Gemeinden, wo Juden erstmal waren, gegangen, um dort den Glauben zu verkünden, aber dann eben sehr schnell merkend, die sind gar nicht so offen und hat es dann den Heiden verkündet und war deswegen ein wichtiger Einflussgeber, auch auf dem ersten Apostelkonzil, dann in Jerusalem, wo er dann gefordert hat, dass eben die Heiden nicht beschnitten werden mussten und so. Und dann er eben loszog, dass eben jeder Christ werden kann. Ja? Und das ist so wichtig, glaube ich, für uns auch zu entdecken. Will der Herr nicht durch mich, durch mein Leben, die Art und Weise, wie ich mit Dingen umgehe, die Art und Weise, wie ich verzeihe, die Art und Weise, wie ich über andere rede, will der Herr nicht durch mich auch Zeugnis geben von der Liebe Gottes, des Vaters? Und daher können wir uns heute an diesem Hochfest fragen, bin ich eigentlich jemand, der wie der heilige Paulus gedrängt ist, von der Liebe und von der Hoffnung hinzugehen und den Menschen verkünden. Das andere ist natürlich auch der heilige Petrus. Und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen den heiligen Petrus mit einigen Abschnitten aus dem Katechismus der katholischen Kirche betrachten, um zu verstehen, wie wichtig der heilige Petrus auch für unsere heutige kirchliche Situation ist. Und da heißt es im Katechismus unter der Nummer 551, gleich am Anfang seines öffentlichen Lebens wählt Jesus Männer, 12 an der Zahl, diese sollen bei ihm sein und an seiner Sendung teilnehmen. Das ist Markus 3,13 folgend. Er lässt sie an seiner Autorität teilhaben und sendet sie aus, Lukas 9,2, mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Wäre auch ein interessanter Aspekt des synodalen Weges gewesen, zu verkünden und zu heilen. Sie bleiben für immer mit dem Reiche Christi verbunden, denn Christus leitet durch die Kirche. Im Lukas-Evangelium heißt es im 22. Kapitel, Vers 29, darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an meinem Tisch essen und trinken, und ihr sollt auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das Reich, das der Herr vom Vater geschenkt bekommen hat, das hat er den Aposteln geschenkt, und die sollen es weiter an uns geben. Und so heißt es dann im Paragraph 552, im Kollegium der 12 steht Simon Petrus an erster Stelle. Da gibt es im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium und auch im 1. Korintherbrief 15 die Verweisstellen. Und da heißt es im Katechismus weiter, Jesus hat ihm eine einzigartige Sendung anvertraut. Dank einer Offenbarung, die Petrus vom Vater erhalten hatte, bekannte er, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Heutiges Evangelium auch. Und unser Herr sagte zu ihm, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16,16. Du bist der durch Dank einer Offenbarung des lebendigen Gottes. Ja, das heißt nicht, der hat jetzt die Apostel gefragt, für wen haltet ihr denn jetzt den Jesus und wie sollte der Jesus sich verhalten, dass möglichst viele ihn kennenlernen, sondern durch diese Offenbarung, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Christus, der lebendige Stein, sichert seiner auf Petrus gebauten Kirche den Sieg über die Mächte des Todes zu. Auf dem Grund des Glaubens, den er bekannt hat, bleibt Petrus der unerschütterliche Fels der Kirche. Er hat die Sendung, diesen Glauben vor allem Schwanken zu bewahren und seine Brüder darin zu bestärken. Das ist also eine Aufgabe des Petrus. Und wer ist der heutige Petrus? Natürlich der Papst, da kommen wir nachher noch gleich drauf. Aber das heißt, er soll die Brüder und Schwestern im Glauben stärken. Und die Zusicherung, und das hilft mir, liebe Schwestern und Brüder, sehr stark, die Kräfte des Todes werden die Kirche nicht überwältigen. Das ist für mich ein großer Trost bei all den Fehlleistungen, die ich ja selber auch tue. Ich bin ja auch ein großer Sünder, wie Sie wahrscheinlich auch, ich wahrscheinlich mehr. Und trotzdem dürfen wir sagen, Gott geht mit uns einen Weg. Weil wenn Gott sich von uns abwenden würde, wenn wir sündigen, dann wären wir arm dran, dann gäbe es uns gar nicht. Aber dadurch, dass Gott auch in jeder Eucharistie, in jedem Wort Gottes, was er zu uns spricht, bestätigt, in jedem Sakrament, in der Vergebung, ich bin bei dir alle Tage, dürfen wir wissen, er ist derjenige, der treu ist. Und das erleben wir auch beim Petrus. Er fragt ihn nicht, warum hast du mich verraten, warum bist du nicht da gewesen, sondern er fragt ihn, liebst du mich? Um das Eigentliche, was den Petrus bewegt, auch aus ihm herauszulocken. Und deswegen dürfen wir auch einander helfen, immer mehr Jesus lieben zu wollen und es auch zu üben. Denn diese Liebe, die hat der Herr uns schon ins Herz gelegt. Ein weiterer Aspekt unter der Überschrift der Schlüssel des Reiches ist in Paragraph 553 des Katechismus. Da heißt es, Jesus hat Petrus eine besondere Autorität anvertraut. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Eine unglaubliche Szene. Ich lese erst mal weiter und erkläre es dann. Die Schlüsselgewalt in Anführungszeichen bedeutet die Vollmacht, das Haus Gottes, die Kirche zu leiten. Jesus, der gute Hirt, Johannes 10,11, hat diesen Auftrag nach seiner Auferstehung bestätigt. Weide meine Schafe. Die Gewalt zu binden und zu lösen besagt die Vollmacht, in der Kirche von Sünden loszusprechen, Lehrurteile zu fällen und disziplinarische Entscheide zu treffen. Jesus hat der Kirche diese Autorität durch den Dienst der Apostel, Vergleiche Matthäus 18,18, und insbesondere des Petrus anvertraut, dem er als einzigem die Schlüssel des Reiches ausdrücklich übergeben hat. Das heißt also, liebe Schwestern und Brüder, dem Petrus, aber auch den Aposteln und ist die Schlüsselgewalt des Himmels gegeben. Was wir auf Erden lösen, das können wir ja noch nachvollziehen. Aber dass es da auch heißt, was du im Himmel gebunden hast, wird auch im Himmel gebunden sein, das finde ich doch großartig. Und da sehen wir diese innige Verbindung, was Kirche ist. Kirche ist der lebendige Organismus des Leibes Jesu Christi. Und deswegen ist das, was Kirche ist, nicht der Apparat, nicht das Ordinariat, nicht die Mitglieder. Wenn ein deutscher Bischof einmal gesagt hat, dass die Kirche ist die Täterorganisation, da habe ich ihm geschrieben, nicht die Kirche ist eine Täterorganisation, sondern er könne von seinem Ordinariat oder von seinen Mitarbeitern, von Tätern sprechen. Aber der lebendige Leib Christi, die mystische Gegenwart Jesu Christi, die ist ja heilig, aber nicht, weil wir heilig wären, sondern weil er heilig ist. Und deswegen ist es völlig unsinnig, wenn wir von der Kirche als Täterorganisation sprechen, denn die Kirche ist der Leib Christi. Die Verwaltungsbeamten, nenne ich es jetzt einmal ein bisschen boshaft, die sind zu Tätern in ganz unterschiedlicher Weise und auch in ganz abscheulicher Weise geworden. Statistisch gesehen nicht mehr als andere, im Gegenteil. Das wäre aber nochmal ein weiteres Feld. Aber zu entdecken, dass der Leib Christi, eben Christus das Haupt, wir die Glieder sind. Und immer wenn ich sündige, wenn jeder Sie als Getaufte sündigen, dann schaden wir und verletzen diesen Leib Christi. Und wenn wir in der Beichte oder in der Versöhnung uns wieder hin zu Christus wenden, dort beteiligen wir uns an der Verlebendigung und an der Heiligung, an der Heilung. Nicht Heilung des Leibes Christi. Also da sehen wir, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch fragen, von was sprechen wir gerade, wenn wir Begriffe haben. Ja? Man kann als Getaufter auch kirchenrechtlich gar nicht aus der Kirche austreten, weil als Getaufter gehören wir immer lebendig zum lebendigen Leib Jesu Christi, der ist treu. Wir können uns aus der Verwaltungseinheit beziehungsweise aus diesem rechtlichen Konstrukt der deutschen Gesetzgebung, aus der Kirchensteuergemeinschaft verabschieden, aber der Herr wird uns trotzdem in seiner Treue bei uns sein. Ein weiteres Feld. Jetzt kommen wir nochmal zum heiligen Paulus und beziehungsweise zum heiligen Petrus zurück und was es bedeutet für uns heute. Und da wird im Katechismus beim Glaubensbekenntnis über die heilige katholische und apostolische Kirche gesprochen mit der Überschrift das Bischofskollegium und sein Haupt der Papst. Und da kommen wir jetzt nochmal zu Abschnitt 881. Da heißt es, der Herr hat einzig Simon, dem er den Namen Petrus gab, zum Felsen seiner Kirche gemacht. Er hat Petrus die Schlüssel der Kirche übergeben, Matthäus 16,18, und ihn zum Hirten der ganzen Kirche bestellt, Johannes 21,15. Es steht aber fest, dass in Anführungszeichen, es steht aber fest, dass jenes Amt des Bindens und des Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zuteil geworden ist. Das steht in Lumen Gentium 22. Dieses Hirtenamt, das Petrus und der anderen Apostel, gehört zu den Grundlagen der Kirche. Es wird unter dem Primat des Papstes von den Bischöfen weitergeführt. Aha, es ist also nicht nur der Petrus allein wichtig, sondern es braucht das ganze Kollegium. Da schauen wir, was es bei 882 bedeutet. Da heißt es, der Papst, der Bischof von Rom und Nachfolger des heiligen Petrus, ist in Anführungszeichen das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit, sowohl von Bischöfen als auch von Gläubigen. Auch von in Lumen Gentium. Und dann heißt es weiter, der römische Bischof hat Kraft seines Amtes, nämlich des Stellvertreters Christi und des Hirten der ganzen Kirche, die volle, höchste und allgemeine Vollmacht über die Kirche, die er immer frei ausüben kann. Liebe Schwestern und Brüder, das ist also wirklich ein wichtiges Ding. Der Papst ist nicht als Mensch das sichtbare Prinzip und Fundament der Einheit, sondern der Papst ist in seiner Funktion als Bischof von Rom. Und wenn er als Bischof von Rom und als Papst auftritt, als Nachfolger des heiligen Petrus, da ist er das sichtbare Prinzip. Also wenn wir auf den Papst schauen, dann dürfen wir wissen, er ist die Grundlage für unsere Einheit. Und wenn wir uns vom Papst abwenden, was ja immer wieder mal vorgekommen ist, gibt es immer Spaltung und Trennung und Loslösung. Und deswegen haben wir das Problem ja auch der vielen christlichen Denominationen, weil letztendlich man sich immer von diesem Symbol der Einheit und der Vergegenwärtigung Christi als Zeichen dieser Einheit abgewendet hat. Und dann kommt, dass der Papst eben Kraft seines Amtes, nämlich als Stellvertreter Christi, die volle, höchste und allgemeine Vollmacht über die Kirche hat. Das heißt, er ist wirklich der letztendlich Entscheider, der immer frei dieses ausüben kann. Das heißt also nicht synodale Ausschüsse oder Gremien, die abstimmen, was ist jetzt Wahrheit, sondern wir vertrauen, dass der Papst, da kommen wir nachher drauf, dass der in seiner Funktion als Stellvertreter Christi, wenn er in Glaubens- und Sittenfragen etwas benennt, dass er da die freie Vollmacht hat über seine Entscheidungen. Das bedeutet aber nicht, liebe Schwestern und Brüder, und wir haben ja bei Papst Franziskus, erleben wir es ja häufig, dass er fröhlich in Talkrunden und bei Interviews fröhliche menschliche Dinge sagt, wo man sich manchmal staunt. Das sagt er natürlich als der Papst Franziskus, aber Interviews, fröhliche Videos oder sonstige Sachen sind ja nicht das Lehramt, was der Papst ausdrückt. Also daher müssen wir auch sehen, wenn der Papst zum Beispiel, ich sage jetzt ein ganz blödes Beispiel, wenn der Papst sagt, das einzig gute und wahre Essen ist Sauerkraut mit Schweinshaxe, dann sind wir als Christen nicht verpflichtet, das auch richtig zu finden und immer nur noch Sauerkraut und Schweinshaxe zu essen, sondern in Glaubens- und Sittenfragen, wenn es da zu wesentlichen Entscheidungen des Lehramtes kommt. Und die letzten zwei Abschnitte, die ich noch vorlese, bevor wir dann zu ein bisschen Musik hören, ist der 883. Das Kollegium oder die Körperschaft der Bischöfe hat aber nur Autorität, wenn es zusammen mit dem römischen Bischof als seinem Haupt verstanden wird. Unter dieser Bedingung ist dieses Kollegium gleichfalls Träger der höchsten und ganzen Vollmacht gegenüber der ganzen Kirche. Diese Gewalt kann freilich nur unter Zustimmung des römischen Bischofs ausgeübt werden. Das heißt also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Kollegium der Bischöfe kann also zusammen mit dem römischen Bischof Dinge beschließen, beziehungsweise hat nur die Autorität, Dinge zu beschließen, wenn es in der Gemeinschaft mit dem römischen Bischof macht, unter welcher Bedingung, nämlich wenn es mit dem Papst eins ist, dann ist es auch Träger der höchsten und ganzen Vollmacht. Also die Bischöfe, nicht andere Gremien, gegenüber der ganzen Kirche. Das heißt also auch, wenn Bischofskonferenzen Dinge beschließen, haben sie immer die Verantwortung für die ganze Kirche und können nicht sagen, naja, die in Afrika, die sind halt noch nicht so weit, die sind ein bisschen duselig, das zum Thema auch Kolonialisierung, aber das wäre auch noch ein weites Feld, sondern sie können immer in der Verantwortung für die ganze Kirche und nur unter Zustimmung des römischen Bischofs ausgeübt werden. Also das nur auch nochmal für das, was Sie da in den Zeitungen immer wieder lesen über den synodalen Weg. Wenn man diese Katechismusstellen liest, fragt man sich, was da vor sich geht. Die letzten zwei Abschnitte, 885. Insofern dieses Kollegium aus vielen zusammengesetzt ist, bringt es die Vielfalt und die Universalität des Volkes Gottes, insofern es aber unter einem Haupt gesammelt ist, die Einheit der Herde Christi zum Ausdruck. Es gibt wunderbare Bilder vom Ersten Vatikanischen Konzil, wo die Bischöfe aus der ganzen Welt da zusammenkommen. Und es ist herrlich zu sehen, wie unterschiedlich alleine das Aussehen, die Bekleidung dieser Bischöfe alle war. Und da sieht man wirklich diese Unterschiedlichkeit und diese Vielfalt. Aber das sich scharen um den Papst ist ein Zeichen dieser Einheit. Und das braucht es in allen Entscheidungen, auch von Bischofskonferenzen, immer auch, was macht das mit der ganzen Kirche? Wir haben Verantwortung für die Einheit mit allen anderen Bischöfen zusammen und Kirchen vor Ort und nicht nur für unseren Sprengel hier. Letzter Abschnitt, 886. Die einzelnen Bischöfe aber sind sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen. Also was der Papst für die ganze Kirche ist, ist erstmal der Bischof für seine Diözese. Also er muss auch Sorge dafür tragen, dass alle unterschiedlichen Facetten des Glaubens in seiner Diözese ihn als Haupt quasi sehen können und er verantwortlich für all diese unterschiedlichen Gruppen sind, um diese Einheit der Ortskirche zu gewähren. Und da heißt es weiter, als solche üben sie, die Hirten, ihr Hirtenamt über den ihnen anvertrauten Anteil des Volkes Gottes aus, wobei sie von den Priestern und den Diakonen unterstützt werden. Als Mitglieder der Bischofskollegiums aber nimmt jeder von ihnen an der Sorge für alle Kirchen teil. Die Bischöfe üben diese zunächst dadurch aus, dass sie, in Anführungszeichen, ihre eigene Kirche als Teil der Gesamtkirche gut leiten. Dadurch tragen sie, wieder in Anführungszeichen, wirksam bei zum Wohl des ganzen mystischen Leibes, der auch der Leib der Kirche ist, so wie wir es vorher gesagt haben. Diese Sorge soll sich insbesondere auf die Armen, auf die um des Glaubens willen Verfolgten, sowie auf die Glaubensboten erstrecken, die auf der ganzen Erde tätig sind. Also der Bischof hat immer den Blick auch für den gesamten Leib Christi, der Kirche, und ist also nicht der Ortsvorsteher des Heimatsvereines dieser Diözese, sondern er ist Glied des Bischofskollegiums, die für die ganze Weltkirche zuständig ist. Und deswegen hat er da auch für die Einheit zu sorgen. Und das ist eigentlich sehr beeindruckend zu entdecken. Ein Bischof ist also nicht der Alleinentscheider. Und wenn wir hören, wir müssen Rücksicht nehmen auf andere Kontinente, auf andere Bischofskonferenzen, dann ist es nicht, seid ihr blöde, wir haben doch jetzt hier abgestimmt, wir finden das und das gut, sondern dann ist es der wesentliche Auftrag der Bischöfe, diese Einheit zu halten. Und immer dort, wo der Bischof, wo der Papst ist, dort ist Kirche. Und da gibt es auch sehr schöne Glaubenszeugnisse von Bischof Sproll, unserem Bischof, Märtyrerbischof aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der das auch immer wieder benannt hat. Dort, wo der Bischof ist, dort ist die Kirche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soweit einmal die Texte zum heiligen Petrus für unsere heutige Zeit, was der heilige Petrus für uns heute bedeutet, nämlich der Garant der Einheit der Kirche und dass er diesen Dienst völlig frei ausüben darf. So hören wir jetzt ein bisschen Musik.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria zu dem Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Ja, wussten Sie eigentlich, wie hochaktuell das ist, was diese beiden eigentlich auch für uns heute bedeuten? Pater Hubertus Freiberg, er ist geistlicher Rektor des Hauses Regina Pazis, hat das für uns erklärt. Und das Haus Regina Pazis ist ein Ort heilender Begegnung und feiert am Samstag 20-jähriges Jubiläum. Da können Sie spirituell auch gerne auftanken und hingehen. Vielleicht möchten Sie noch mehr erfahren oder sind jetzt auch angetan von dem, was eigentlich auch so im Katechismus erklärt wird, nämlich das, was Kirche bedeutet und wie ja man beim synodalen Weg an den Grundbegriffen doch gerne von so aneinander vorbei redet. Kirche als mystischer Leib, die einzigartige Sendung von Petrus und Paulus anhand des Katechismus erklärt. Vielleicht sollte man sich den einfach mal wieder zur Hand nehmen. Ja, und Petrus für uns heute auch der Garant der Einheit der Kirche. Ja, da hören wir jetzt gerne auch noch ein bisschen weiter, aber an dieser Stelle darf ich Sie auch gerne schon einmal einladen, wenn Sie mögen. Dann haben Sie die Möglichkeit, noch in den verbleibenden Minuten hier direkt noch eine Frage an Pater Hubertus zu stellen unter der 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt noch erreichen. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Pater Hubertus. Ja, Sie möchten auch noch gerne eingehen, so ein bisschen auf das Evangelium, was ja auch so einiges Wundersames zu bieten hat, heute zum Hochfest über den Petrus, der da eingesperrt ist und dann befreit wird.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich nenne sie jetzt mal so, weil sie es mir einfach auch sind. Es ist großartig, auf diesen heiligen Petrus auch zu schauen. Heute die erste Lesung im Hochfest Apostelgeschichte 12:1-11. Da wird berichtet, dass der König Herodes mal den Jakobus mit dem Schwert hinrichten lässt. Und das gefällt den Leuten so wahnsinnig gut, dass er denkt, oh, das ist ja prima, da tun wir noch ein paar andere auch gleich mal gefangen nehmen. Das hört sich für uns heute fast auch so an, dass wir zum einen gerne Kopf abrufen und gleichzeitig, wenn das gefällt, wir alle anderen mit in Kollektivhaft nehmen und Haftung auch nehmen, kirchlich. Und dann wird er also eingesetzt, eingekastelt ins Gefängnis. Und dann heißt es in diesem Satz, der mich unglaublich bewegt, die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Und in der Nacht, ehe ihn Herodes vorführen ließ, fielen die Ketten von ihm, obwohl er zwischen zwei Soldaten eingekerkert war, und es kam ein Engel und führte ihn heraus. Und das, liebe Schwestern und Brüder, finde ich einen Auftrag an uns. Wir sind ja sehr schnell dran, dass wir sagen, das sind gute Bischöfe, das sind böse Bischöfe, die machen das falsch, die machen das richtig, und wir glauben nicht, dass sich was ändern kann. Und da sehen wir, dass wir ungläubig sind. Die Gemeinde damals hat sich also betete inständig für ihn zu Gott. Und das ist meine Einladung an Sie, liebe Brüder und Schwestern. Beten Sie inständig für unsere Bischöfe, für Ihren Bischof, auch für den neuen Bischof jeweils, in welcher Diözese Sie sind. Und beten Sie inständig, dass der Bischof tatsächlich den Heiligen Geist durch sich wirken lassen will und kann. Und dann, glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass tatsächlich diese Fesseln der Apparate um die Bischöfe, die Fesseln der Gremien, die Fesseln des gesellschaftlichen Anspruches, die Fesseln der Vorstellung, wie Kirche heute in dieser Welt sein müsste, die aber nicht von der Kirche, sondern von der Gesellschaft an die Kirche herangetragen wird und so vieles mehr. Und da zu glauben und zu vertrauen, der Herr wirkt durch unser Gebet und lässt die Fesseln fallen und befreit sie aus diesem Gefängnis. Und das finde ich ein wunderbares Bild und da ermutige ich Sie, wirklich anzufangen, beten wir doch gemeinsam für die Bischöfe im Vertrauen, dass sich tatsächlich Dinge lösen, verändern, dass wir aus diesem Gefängnis der Kopfab-Mentalität, der weltlichen Ideen über die Kirche herauskommen und die Ketten fallen. Sie würden sagen, na, das ist vielleicht ein frommer Pater, der sagt sowas. Wenn Sie aber überlegen, vor einigen Jahrzehnten hätte ein Jahr vor dem Fall der Mauer niemand geglaubt, dass die Mauer fällt und dass es gut gehen kann, ohne Blutvergießen, ohne alles. Und das ist tatsächlich geschehen. Und so bin ich auch überzeugt davon, wie wir es vorher gehört haben, der Herr verlässt die Kirche nicht und lässt sie nicht untergehen. Und dort, wo wir als Christen lebendig leben, lebendig beten und auch in rechter Weise miteinander umgehen, auch im Weg des Vergebens, Verzeihens, des mutig Hoffen, wieder alle Hoffnung, dann sind wir wirklich glaubwürdige Zeugen. Das wollte ich Ihnen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass wir aus diesem Bischofs- und Papstbashing herauskommen und uns nicht mehr Zeit verlieren, darüber zu reden, was sie alles falsch machen, sondern die Zeit nutzen, zu beten, praktisch den Bischöfen, aber auch dem anderen Personal, den Rücken zu stärken, dass sie wirklich den Mut haben, wie der heilige Petrus, rauszuziehen, zu den Heiden zu gehen und ihnen diesen Gott zu verkünden, den sie im Grunde ihres Herzens ersehnen. Und der heilige Petrus, dass wir in Einheit mit ihm wirklich standhaft versuchen, was ist der Glaube überhaupt der Kirche, und den verteidigen und nicht, dass wir ein Patchwork, ein Bastelbogen, ich bastle mir die Kirche und ich mache mir was Eigenes, sondern in dieser Freude an der Heiligen Schrift mit dem Petrus gemeinsam Kirche zu leben. Soweit einmal dieser kurze Schlussimpuls noch einmal. Im Fall schon jemand da ist und etwas sagen möchte, pausiere ich jetzt mal.
Danke, Pater Hubertus Freiberg vom Haus Regina Pazis, wo er geistlicher Rektor ist. Ein Ort heilender Begegnung, und sehr heilend sind auch Ihre Worte, wenn Sie uns hier motivieren, inständig zu beten. Ja, auch für unsere Bischöfe heute, so wie es die Apostel damals getan haben, beziehungsweise auch die Gemeinde, die immer im Hintergrund gebetet hat. Und daraufhin sind auch so viele Heilungen, sind auch so viele Wunder geschehen. Und dass wir eben auch beten, dass diese Fesseln der gesellschaftlichen Ansprüche, dass die Bischöfe davon befreit werden, dass wir einfach ja auch glauben, dass das passieren kann und dass Jesus das für uns und heute auch will, dass wir aus diesen falschen Vorstellungen, diesem Gefängnis und diesen Fesseln herauskommen. Ja, machen wir uns daran. Rufen Sie uns auch jetzt gerne an, wenn Sie mit uns beten wollen oder aber natürlich auch jetzt noch eine Frage haben an Pater Hubertus Freiberg, dann sind Sie eingeladen unter der 089-517-008-008. Und das hat Frau Detscher schon getan. Sie wartet schon einige Minuten hier. Jetzt darf ich Sie aber endlich in der Sendung begrüßen. Hallo aus dem Schwarzwald.
Guten Tag, Frau Engert. Guten Tag, Herr Pater Hubertus Freiberg. Also ich finde das heutige Fest Jesus, wo Petrus doch Jesus verleugnet hat und zu ihm jetzt dann gesagt hat, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Der hätte ja auch was ganz anderes sagen können. Der hätte ja auch sagen können, oh, wenn du mich jetzt verleugnet hast, dann will ich dich nicht als Felsen für die Kirche. Und beim Paulus, der hat ja die Christen verfolgt und hat sich ja auch dann bekehrt. Und da sieht man eben, wie Gott dann trotzdem gut ist und Jesus und dann die Menschen trotzdem zu was Höherem beruft und dass die Kirche also gut geleitet wird. Das ist ja heute sehr wichtig. Und mir kann jetzt auch danken, dass wir getauft sind und dass wir zur Kirche gehören dürfen. Und
richtig,
wenn ich
genau
denke, für die Menschen, die austreten sind, es wird ja dann doch auch immer schlimmer, dass man da inständig auch für die beten muss, dass sie wieder zurückfindet zu Gott.
Ja, danke Frau Detscher für Ihren Mut, oder dass Sie das auch unterstreichen, dass wir da auch eine Gebetsgemeinschaft bilden, dass wir uns auch des Erbes bewusst werden, dass auch wir eigentlich als Erben, als Kinder Gottes, als Kinder Gottes diese Vollmachten auch geschenkt bekommen haben. Danke, alles Gute in den Schwarzwald und weiter geht's noch nach Bergneustadt. Da bin ich mit Frau Krieger verbunden.
Ja, guten Tag, Frau Engert. Guten Tag, Herr Pater Hubertus. Mein Beitrag ist einfach erstmal danke für den Vortrag und danke für die Ermutigung des Gebetes. Ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Und es gibt eine Gebetsinitiative, die heißt Beten für Bischöfe, Glaube bewegt Berge. Und da gibt es jetzt ungefähr 2600 oder vielleicht 2650 Gebetspaten. Und zwar hat das die Frau Langen aus Rheinland ins Leben gerufen mit dem Bischof Schwaderlapp. Und ich bin begeistert davon und ich gehöre auch als bin auch Gebetspatin und ich möchte einfach ermutigen, dass man sich auf der Webseite von dieser von Beten für Bischöfe anmeldet und dass dann noch weitere Beter dazukommen. Es wird gebetet jedes Mal vor der Bischofskonferenz und es gibt dann auch immer sehr schöne Informationen, Gebetsvorschläge gibt es da und es ist einfach schön und ich bin dankbar, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank, dass Sie uns das hier heute weitervermitteln.
Mein Beitrag für die Bischöfe, die wirklich sehr das Gebet brauchen und die Priester auch. Und vielen Dank.
Danke, Frau Krieger. Das passt ja wunderbar, diese Initiative, die Sie hier nennen, Beten für Bischöfe, Glaube versetzt Berge. Eine Initiative, zu der jeder eingeladen ist, sich dazu informieren, Gebetspate zu werden, um genau das umzusetzen, was Pater Hubertus jetzt hier gerade auch angesprochen hat. Ist Ihnen das auch ein Begriff, Pater Hubertus?
Ja, bei uns liegen auch die Flyer aus. Ich halte es für einen wichtigen Aspekt, für die Bischöfe zu beten. Und da würde ich gerne, und danke für den Hinweis, auch sagen, beten wir nicht für die guten Bischöfe oder dass die bösen Bischöfe auch gut werden oder dass die Bischöfe so werden, wie wir es uns vorstellen oder der Papst oder der Pfarrer, sondern dass wir beten, Herr, lass ihn so Bischof sein, wie du es willst. Oder lass ihn so Papst oder lass ihn so Priester sein, wie du es willst. Denn dann tun wir dem Herrn keine engen Grenzen aufsetzen. Und dann tun wir auch nicht behaupten, dass wir es wüssten, wie es richtig wäre. Weil das ist ja wirklich sehr schwierig. Und auch die Bischöfe heute sind ja in einer unglaublich schwierigen Situation. Ich kenne kaum jemand Vernünftigen, der gerne in dieser Zeit, in diesen Gegebenheiten unbedingt Bischof werden will. Das sind dann meistens eher Leute, die den Posten gerne haben, aber nicht dieses Hirtendienst tun wollen. Und deswegen bete, lass ihn so Bischof sein, wie du es willst, dass wir dann vertrauen, dass dort, wo wichtige Entscheidungen sind, und da müssen wir natürlich auch manchmal längerfristig denken und nicht nur so für heute auf morgen, dass der Herr tatsächlich diese Ketten fallen lassen kann, so wie Kardinal Lehmann in seinem Testament, seinem Geistlichen, eben sich auch entschuldigt für vieles, was da passiert ist unter seiner Zeit, zu entdecken, ist das noch zu merken. Das ist ja schon mal großartig. Und deswegen auch immer wieder die Ermutigung, auch einzuüben im Alltag, auch das Thema Vergeben, Verzeihen, weil das ist eben wirklich das unglaubliche Zeugnis auch des Petrus, dass er eben nicht weggestoßen wird. Wir hätten wahrscheinlich menschlich alle den Johannes gewählt, weil der so treu mit der Mutter Gottes und so lieb unter dem Kreuz war.
Ja, danke. Weiter geht's noch nach Thüringen. Da bin ich noch mit Frau Wenzel aus Bad Heiligenstadt verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität.
Ja, guten Tag. Ich komme aus dem Eichsfeld, Bad Heiligenstadt. Ich wollte nur sagen, ich finde es ganz toll, wie Sie das gesagt haben. Es ist gut, dass Sie das jetzt nochmal betont haben, dass wir so nicht so. Ich hätte sonst anders gebetet, dass die bösen Bischöfe gut wären. Oder was heißt böse? Ich meine, die irgendwie, ne? Ich sage auch mal für die Menschen, die nicht so gut sind, dass sie umkehren, dafür beten. Und dann habe ich dann, das ist gut, dass Sie das nochmal so gesagt haben. Ich selbst bin nicht so christlich aufgewachsen. Ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt, in Freiburg-Unstrut. Und wir sind nicht so, als das habe ich durch meinen Mann kennengelernt, als ich ihn kennengelernt habe. Wir haben 6 Kinder zusammen, aber mein Mann liegt jetzt hier bei uns in der Nähe in Leinefelde. Er hat einen schweren Schlaganfall und liegt jetzt in Leinefelde und in der Nähe. Und kann nicht sprechen, er wird gelagert von rechts nach links, auf einmal gekommen. Ich meine, er hat auch geraucht und alles, aber trotzdem ist er tief christlich. Ich habe ihn sehr tief katholisch. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, höre ich nicht mehr. Muss ich das erlesen oder mit irgendwelchen gläubigen Menschen zusammen sein, dass ich mich mir das wieder so umschubsen lasse. So, und dann habe ich jetzt von Ihren Heilungsgebeten gehört, dass es sowas gibt. Und ich bin da auch überzeugt, obwohl man in dem auf Station dann immer sagt, oh, ich soll davon abkommen. Und er liegt ja auch so wie in Körper gefangen, kann man sagen, die Ketten gefangen, habe aber das noch nicht, obwohl es angeblich eine Verlängerung ist zum Leben.
Frau Wenzel, gehen wir das schnell noch weiter, bevor die Zeit um ist, an den Pater Hubertus. Danke.
Gerne, wir schließen gerne Ihren Mann ein. Es gibt immer diese, auf der einen Seite diese klare Vertrauen, der Herr heilt, aber wir müssen auch gleichzeitig wissen, dass der Herr in viel tieferer Weise heilt als nur im Äußeren. Und das andere ist auch, den Moment oder die Situation anzuschauen, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Was erleben wir dadurch? Und auch zu entdecken, alles hat seine Zeit und wir dürfen auch jemand ziehen lassen. Das Eichsfeld, worauf Sie anrufen, ist ja ein hehrer Ort des christlichen Glaubens während der ganzen DDR-Zeit gewesen, sehr eindrücklich. Also man könnte sagen, so ein paulinischer Fleck, der sich da wacker gehalten hat. Das ist wirklich auch sehr beeindruckend, sich da damit zu beschäftigen, wie sich der katholische Glaube da auch gehalten hat. Ich möchte noch gerne sagen, dass ich keinen Bischof kenne, der böse wäre. Und ich glaube auch letztendlich ist gar niemand böse in dem Sinne, dass er von Grund auf böse ist, sondern dass wir eigentlich sagen müssen, Menschen machen Unrecht, sie sündigen, sie machen Fehler, aber deswegen ist er als Mensch liebenswert und auch von Gott gewollt. Ich glaube, dass das auch für die ganze gesellschaftliche Diskussion im Umgang in den Medien, auch mit den Politikern, wie wir übereinander reden, auch jetzt in politischen Auseinandersetzungen, dass wir nie den anderen abwerten als Mensch. Man kann sagen, deine Meinung ist falsch oder dein Handeln ist nach meiner Meinung falsch, aber nicht von dem, du bist schlecht, du bist böse, sondern zu wissen, du handelst böse. Der heilige Augustinus sagt, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Und ich glaube, dass wir auch gerade als Katholiken und wenn wir manche katholische Homepages oder Seiten im Internet anschauen, wenn wir da die Kommentare lesen, dann muss ich sagen, verstehe ich jeden auch, der aus der Kirche austritt, weil das ist so unschön.
Das stimmt.
Entschuldigung, muss ich den
Segen geben? Weil da die Zeit um ist. Ja. Möchte ich kurz noch einer Hörerin aus München zumindest mal reinhören, was die noch zu sagen haben.
Ja.
Denn eigentlich kommen wir gleich zum Ende. Aber Sie sind noch auf Sendung. Ich grüße Sie hier ganz kurz.
Grüß Gott, Herr Pater Hubertus. Ich habe eine Bitte. Und zwar könnten Sie mir antworten, wie ich mich verhalten solle. Und zwar, ich möchte den Namen der Kirche nicht nennen und auch nicht den Namen des Priesters. Aber ich stehe noch immer unter Schock. Was mir vor kurzem passiert ist, ist Folgendes, dass ich...
Brauchen Sie vielleicht gar nicht im Anbetracht der Zeit, würde ich Ihnen empfehlen, egal was passiert ist, ist es in der Regel so, dass es gut ist, das Gespräch mit dem Priester zu suchen, vorher den Heiligen Geist zu bitten, dass Sie die richtigen Worte finden, die heiligen Schutzengel zu bitten, dass sie das Gespräch vorbereiten. Und wenn der Priester da dann nicht zu diesem Gespräch bereit ist oder das sie abbügelt oder sonst etwas, dann wäre die nächste Etage der Dekan oder Dechant, je nachdem. Und als letztes dann der Bischof. Aber versuchen Sie, mit Argumenten und auch, wie es Ihnen dabei geht, wenn es für die Messe ist oder wenn es Handeln ist, versuchen wirklich dem Priester zu sagen, wie es Ihnen dabei geht, gerade zum Beispiel, wenn es in der Messe irgendwelche Sachen geschehen, da einfach zu sagen, nicht Sie machen das falsch, da wird er gleich in die Verteidigungsrolle eingehen müssen, sondern zu sagen, ich Mich schmerzt das, wenn Sie das so machen. Es ist auch nicht vorgesehen. Da können Sie im Messbuch nachschauen, was vorgesehen ist. Und daher ist auch das Messbuch das Rollenbuch, wo man sagen kann, du darfst dich an diese Rolle halten. Das ist der Schutz des Priesters vor der Gemeinde und gleichzeitig ist es der Schutz der Gemeinde vor dem Priester.
Prima, danke. Und nehmen wir das doch gleich noch in den abschließenden Segen mit hinein. Bleiben Sie dran, hören Sie mit. Sie können auch gleich gerne beim Rosenkranz mitbeten, um da einfach um Mut und zu bitten und um die Gnade, dass Sie das auch dann so hinbekommen. Dann würde ich Sie um ein abschließendes Gebet bzw. Ihren Segen bitten, Pater Hubertus.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Himmlischer Vater, du schenkst uns Jesus Christus, der uns hinführt zu dir. Und so bitte ich dich jetzt für alle Bischöfe, Priester, für den Heiligen Vater, für jeden Getauften. Lass uns in Gemeinschaft diesen Weg gehen wollen, dass wir jedem anderen das Gute zutrauen und uns immer mehr öffnen für den Heiligen Geist, dass er uns führen und leiten kann. Und so bitten wir dich auch für all diese Enttäuschungen, für die Verletzungen, das Unrecht, auch gerade das, was die Hörerin zum Schluss erlebt hat, all diese Fragen, wo Priester und pastorale Mitarbeiter und Ordinariat und Vatikan alle sich menschlich gesehen schlecht verhalten haben. Schenke da Vergebung, Verzeihung, dass den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der Stärke und des Friedens geschehen. So segne und schütze, heile und heilige euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Ein herzliches Dankeschön, Pater Hubertus Freiberg, heute zum Abfuhrfest der Apostel, Fürsten Petrus und Paulus. Ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns weiter verbunden mit Ihrem Gebet, mit Ihren Spenden, damit wir auch weiter für Sie da sein können. In diesem Sinne, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.